Einen wunderschönen guten Morgen nach Deutschland und in den Rest der schönen großen weiten Welt. Heute ist der 18. Oktober 2021. Eine neue Woche beginnt mit vielen Chancen, mit vielem, was wir uns vorgenommen haben. Und neben mir sitzt frisch, munter und bereit, über die Dinge der Welt zu sprechen, Andreas Popp. Good morning in the morning.
Guten Morgen. Ja, heute Morgen haben wir eine dichte Wolkendecke über dem See liegen und der See changiert mehr oder weniger in einem tristen Grau und das ist alles ganz furchtbar. Ja, wir hatten gerade eine Diskussion darüber, im Prinzip, ob ich sagen darf, eigentlich wie schön der Herbst ist, weil wir gerade unsere Verwandten in Hamburg haben, die sagen, es ist gerade so ein schlechtes Wetter. Aber das meinen wir natürlich jetzt nicht so, dass wir sagen, es ist jetzt hier irgendwie ganz toll und woanders ist es schlecht. Also es ist natürlich überall durchwachsen ab und zu. Aber heute erwarten trotzdem einen sonnigen Tag. Und die Bäume sind immer noch bunt.
Wer hätte das gedacht? Andreas, wir wollen heute anfangen mit deiner Lieblingssängerin Helene Fischer.
Oh ja, das ist sie, ja.
Und Helene Fischer hat einen neuen Song herausgebracht und viele von euch sind begeistert und sagen, endlich bekennen sich die Prominenten nun auch zu der Misere, in der wir alle stecken. Liebe Leute, ich möchte mal ein kleines Experiment machen mit dem guten Andreas, der verlässlich wie ein Uhrwerk hier sitzt und Auskunft gibt. Andreas, ich habe mir mal den Text von Helene Fischer herausgesucht zu dem neuen Song, der heißt Wann wachen wir auf? Und das geht ja direkt ins Herz hinein. Ich würde dich jetzt aber mal bitten, in die Position von einem Greta Thunberg-Anhänger zu gehen. Also, Greta sagt, die Welt geht bald unter, wenn wir nicht endlich wach werden, wenn wir nicht endlich was tun, wenn wir nicht endlich erkennen, dass wir alle gleich sind. Also nehmen wir mal an, du bist jetzt ein Greta-Anhänger und ich lese dir jetzt mal Teile aus dem Text vor und du kannst mir ja dann mal sagen, was du davon hältst. Also, sie singt. Wie ist es nur so weit gekommen? Es wirkt alles um uns leicht verschwommen und keiner kann mehr sagen, was morgen auf uns wartet. Endlos der Horizont. Ich kann's mit eigenen Augen sehen, doch was ich sehe, nicht verstehen. Wie können wir uns nur so zerstören, nicht fühlen und nicht hören? Was muss noch geschehen? Wenn sich jeder selbst nur wichtig ist, egal wie hart es andere trifft, sag mir, wie soll das nur funktionieren? Wann wachen wir auf? Wann stehen wir auf? Lasst uns wieder mit unseren Herzen schauen.
Ja. Das ist schon eine sehr spannende Aussage, vor allem wenn man es objektiv betrachtet und versucht zu analysieren, was will sie damit sagen. Wir wissen ja, dass Helene Fischer erstmal eine Anhängerin des Klimaberichtes der Klimamodelle ist und die nicht in Frage stellt. Sie hat offenbar auch mehrfach gesagt, dass eben halt sie diesem ganzen Narrativ auch voll hintersteht. Sie hat sich auch impfen lassen, meines Wissens. Richtig oder nicht?
Ich habe keinen, also so gut kenne ich die Frau nicht.
Ach so, ich dachte, das hätte sie, nicht? Okay.
Nein, das weiß ich jetzt gar nicht. Sie ist ja schwanger, ich weiß ja nicht, da ist man ja ein bisschen vorsichtig. Mir geht es jetzt eigentlich nur darum, wärst du jetzt ein Greta-Anhänger, Andreas? Wäre das dein Lied?
Ja, natürlich wäre das mein Lied. Man muss natürlich versuchen, immer objektiv zu erkennen, was will uns derjenige, der diese Kommunikation rauslässt, damit sagen. Und es handelt sich hier aus meiner Sicht natürlich um eine wirklich ganz brillante Marketingaktion. Wir haben eine Spaltung der Menschen in Impfbefürworter, Impfgegner, Klimaleugner, Klimabefürworter, wobei Klimaleugner kenne ich keinen einzigen. Und all diese Dinge, und sie umfasst damit natürlich letztendlich beide Gruppen komplett. Und jeder fühlt sich natürlich auch repräsentiert. Also ein genialer Schachzug, trotz der Spaltung, das Publikum und damit die Marktanteile zu halten, ohne dabei das Ziel offenbar zu verfolgen, die Menschen damit wieder zu vereinen und zusammenzubringen. Das ist auch ganz wichtig an der Stelle. Denn wenn ich mich versuche, und das ist die Problematik, die wir immer haben, wenn wir die Wahrheit suchen, dürfen wir sie nicht mit der Wahrnehmung verwechseln. Das heißt, wir sehen es immer aus unserer Perspektive. Man sollte grundsätzlich immer in die Perspektive des in Klammern Gegners, reingehen, um zu sehen, aha, wie empfindet er wohl diese Worte? Und das hast du genau richtig gesagt jetzt. Stell dir vor, wir wären jetzt Greta Thunberg-Anhänger, dann würden wir uns vollumfänglich bestätigt fühlen und die Alternativen eben halt auch. Also eine geniale Marketingaktion. Und ich habe das gesehen, viele haben mich angeschrieben jetzt in den letzten Tagen, dich ja auch, und haben gesagt, oh, jetzt ist sie umgekippt, jetzt wird sie wach, jetzt fängt sie an, sich für die Menschen einzusetzen und wird endlich geradlinig und kritisch. Das kann ich überhaupt nicht erkennen.
Ja, also es ist klug gemacht. Sie schadet niemandem. Sie hat auch da Textstellen drin, die absolut zu unterschreiben sind. Sie sagt, wann legen wir gemeinsam los? Wir sitzen doch im gleichen Boot. Doch wir treiben auseinander, finden keinen Anker, schwimmen leise mit dem Strom. Ist nicht jetzt die Zeit, nach vorn zu gehen, einen Sinn und einen Grund zu sehen? Werden je Liebe weiterzugeben? Komm, wir schauen uns wieder ins Gesicht, uns blendet nur das falsche Licht und so weiter. Wann stehen wir auf? Wann wachen wir auf? Also, wie gesagt, sie schadet niemandem. Ich möchte aber eins noch korrigieren. Du hast das vorher wahrscheinlich angenommen, dass du gesagt hast, sie hat sich zum Klimawandel geäußert. Also Helene Fischer hat sich, glaube ich, in dieser Hinsicht noch nicht geäußert, denn sie ist immer bestrebt, da politisch korrekt durchzukommen, ohne irgendwie anzuecken. Das ist ja klar. Die tritt bei ARD und ZDF auf, die großen Mainstream-Medien bejubeln sie noch. Und also ich wollte das nur einfach mal machen, diesen Versuch, um zu zeigen, dass die Begeisterung ganz bestimmt auch auf der anderen Seite der Menschen ist. Also auf, ich würde das auf keinen Fall als Gegenseite bezeichnen, denn wir Menschen sitzen, wie Helene Fischer sagt, alle im selben Boot. Und es ist auch richtig, dass wir versuchen sollten, uns nicht spalten zu lassen.
Ja, ich war der Meinung, sie hätte da irgendwas gesagt. Aber das war wahrscheinlich auch aus einer Zeit, als die freie Meinungsäußerung noch wirklich erlaubter war, als es heute der Fall ist. Da hat sich ja wirklich eine ganze Menge entwickelt in den letzten Monaten oder in den letzten 2 Jahren. Aber nichtsdestotrotz, all das, was sie sagt, ist so allgemein gehalten, dass sich jeder wiederfinden kann, ob als Mainstreamer, als Konservativer, Alternativer, Progressiver oder wer auch immer, oder eben halt auch als Aktivist. Jeder findet sich wieder. Extinction Rebellion, genauso wie die Querdenker-Szene. Und das sind eben halt die Thinktanks, die heute in der Lage sind, solche Kommunikationsstrukturen aufzubauen. Und man sollte vorsichtig sein, zu schnell daraus zu schließen, okay, da kippt jetzt gerade was oder da entwickelt sich gerade etwas. Oft ist es anders, als man denkt.
Ja, es ist natürlich niederschmetternd, wenn man jetzt eine solche Analyse hört und vorher so begeistert war. Das Lied ist trotzdem schön. Also ich denke, dass sie ihre Fans behalten wird und vielleicht noch ein paar dazu bekommen wird. Und das ist dann auch gut so. Andreas, es gibt Meldungen, viele dieser Art der letzten Zeit. Ich habe mal eine hier vor mir von Business Insider. Die Pandemie-Lockdowns haben bei Menschen mit Depressionen und Essstörungen die Belastung verdreifacht, bei den Zwangsstörungen sogar verfünffacht. Das ist eine Studie der privaten Hochschule Göttingen. Und man sieht damit, dass die Lockdowns sich noch zerstörerischer auf Seele, auf die Psyche der Deutschen ausgewirkt haben. Es wurden die Daten von etwa 2500 Menschen ausgewertet und vor allem sind Frauen und junge Erwachsene am stärksten betroffen, wobei es hier heißt, dass die Härte des Lockdowns keine Rolle zu spielen scheint, sondern es geht darum, dass die Depressivität einfach ansteigt, sobald überhaupt es wieder heißt, wir machen zu oder wir schränken ein. Und die Studienleiterin, habe ich ja auch einen Namen, Frau Schiban heißt sie, das ist ein Männername, ne? Josef Schiban, ach, in Genderzeiten ist das wurscht. Auf jeden Fall sagt diese Person, unsere Ergebnisse zeigen jetzt bei Depressivität eine Verdreifachung des Anteils an schwerer Symptombelastung, einen auffällig hohen Anstieg von mittlerer und schwerer Belastung durch Essstörungssymptome und zudem eine Verfünffachung der schweren Zwangssymptomatik. Das sind ja alles Ergebnisse, die die Regierenden auch kennen müssten. Und normalerweise, wenn jetzt die Welt sich so drehen würde, wie es nach den Naturgesetzen vorgesehen ist, dann müsste ja allerspätestens jetzt bei solchen Studienergebnissen ein Think Tank zusammenkommen und man müsste beraten, wie schaffen wir das zum Wohle der Gesellschaft, zum Wohle der Menschen, die Dinge wieder umzudrehen, Andreas. Warum passiert da nichts?
Naja, weil man es offenbar nicht vorhat. Dieser Zustand ist eigentlich gar nicht ganz neu. Wir sind ja letztlich in unserem Leben permanent Risiken ausgesetzt. Wir haben Versuch, wir haben Irrtum, wir sind gefährdet, krank zu werden. Und wir waren früher mal auch ganz klar alleine in der Lage, zum Beispiel in einen Wald zu gehen, ohne ein Handy zu haben. Und wenn man dann zum Beispiel irgendwie einen Unfall hatte, irgendwo stolperte, hat sich ein Bein gebrochen, dann konnte man niemanden mit dem Handy anrufen. Viele trauen sich das schon gar nicht mehr, weil sie in diese Abhängigkeit reingebracht wurden, dieser Vollkasko-Mentalität, wie ich es immer nenne. Und diese Vollkasko-Mentalität, das fängt vom Blinkhebel an, der wieder zurückgeht auf die Nullstellung oder ich bei meinem Auto das Licht nicht mehr anmachen muss. Ich brauche nicht mehr denken. Die kognitiven Fähigkeiten werden dadurch natürlich extrem eingedampft und eingeschränkt. Und diese Ohnmächtigkeit, die wird immer größer, weil man wirklich nicht mehr so wirklich sich konzentrieren muss auf die normalen Dinge des Lebens, sondern mehr oder weniger durchs Leben stolpern kann, weil irgendwelche Assistenzsysteme werden es schon regeln. Und jetzt ist eine neue Stufe gezündet. Und diese neue Stufe heißt, wir können dich sogar bei Bedarf einsperren oder bedrohen, dich einzusperren. Und jetzt wird diese Ohnmacht, die vorher schon da war, in eine neue Qualität erhoben. Und die macht natürlich erst einmal jetzt klar, Himmel, wer war ich eigentlich auch in den letzten Jahren? Und diese Ohnmächtigkeit, ich glaube, dieses Bewusstsein, das macht wahrscheinlich die Menschen krank.
Ja, man wird ja tatsächlich durch die Technik im Laufe der Zeit zurückgestuft, aus seinem logischen, natürlichen Denken heraus, in, wie du es sagst, in eine Vollkasko-Mentalität. Die bezieht sich ja nicht nur auf technische Angelegenheiten, sondern auch auf wirtschaftliche, auf finanzielle. Der Staat wird es schon richten.
Ja, natürlich. Und dadurch, dass wir eine immer höhere Staatsquote auch haben unter den Menschen, und mit der Staatsquote sind nicht nur Beamte und öffentlich Bedienstete gemeint, sondern auch alle die Unternehmen, die ausschließlich von staatlichen Aufträgen abhängig sind. Denken wir an die großen Wirtschaftsprüfungskanzleien, EY, oder bestimmte Institute wie IFO und so weiter. Das heißt, oder die ganzen Fernsehsender alleine. Also dieser WDR-Redakteur, der zum Beispiel gesagt hat, nach dem Motto, das ist richtig, dass die Preise jetzt für die Rohstoffe alle steigen, dann lernen die Leute eben halt mit Geld umzugehen. Das kann nur einer sagen, der eben halt schon am Anfang des Jahres weiß, was er im Laufe des Jahres verdienen wird und er unkündbar ist. Aus dieser Position, dieser völligen Hängematte, in der man sich bewegt, lässt sich natürlich groß eine Rede rausschwingen. Aber es gab eben halt auch früher mal die Probleme, dass man in seinem Leben seine Risiken in Kauf nahm und eben halt auch von der Armut bedroht war, bedroht von der Obdachlosigkeit war und so weiter. Und immer mehr Menschen drängen in diese Vollkasko-Mentalität des Staatssystems, übrigens bis das Staatssystem dabei selbst kaputt geht. Denn das Staatssystem muss ja irgendwie finanziert werden. Und das sind immer diejenigen, die die Risiken noch haben, die letztendlich die Leistung erbringen. Ich sage ja immer, ich unterteile in einem Staat Leistungserbringer und Leistungsverteiler. Und diese Leistungsverteiler werden immer größer in ihrem Umfang. Das sehen wir eben halt an diesen Riesenstaatsquoten. Und dann kann da nichts anderes bei rauskommen.
Ja, danke für diese Einschätzung. So, jetzt kommen wir zu einem neuen Buch. Das ist noch nicht in deutscher Sprache erschienen, sondern nur in englischer, aber hat schon eine Menge Staub aufgewirbelt. Geschrieben hat dieses Buch Peter Roger Breggin. Das ist ein amerikanischer Psychiater. Er ist bekannt, weil er Schockbehandlungen in der Psychiatrie kritisiert. Er ist Kritiker von psychiatrischen Medikamenten. Er ist auch kritisch, was Covid-19-Medikamente angeht. In seinen Büchern plädiert er dafür, den Einsatz von Medikamenten und Elektrokrampftherapie in der Psychiatrie zu ersetzen durch Empathie, durch Liebe, durch umfassendere menschliche Dienste. Das ist ja nun genau ein Programm, das eigentlich der öffentlichen Agenda im Moment entgegenzustehen scheint.
Ja, also da hört man ja schon raus, dass es sich hier um eine hoch unseriöse Person handeln muss. Also jemand, der sagt also, dass Schocktherapien, dass man Menschen zum Beispiel in Panik versetzt, um eine Panikattacke zu bekämpfen, oder dass man versucht zum Beispiel womöglich noch auf die Naturgesetze zurückzugreifen und die Natur heilen lässt, anstatt mit ordentlichen Medikamenten, die man in großen Reaktoren in Fabriken herstellen kann. Also der kann ja nicht ganz seriös sein. Also wir können jetzt wahrscheinlich alles, was jetzt kommt, erstmal mit großen Fragezeichen versehen.
Auf jeden Fall. Und zwar alles, was ich jetzt vorlese, was seinem neuen Buch entspringt. Mir erscheint es wie eine einzige riesige Verschwörungstheorie. Aber da dieses Buch in englischsprachigen Medien derzeit besprochen wird, habe ich gedacht, machen wir es auch mal. Aber bitte vergesst nie den Begriff fette Verschwörung oben drüber. Ich möchte das in dieser Weise kennzeichnen, damit wir auch seriös bleiben. Also, und die Überschrift des Artikels, in den wir jetzt einmal reinlesen, der ist erschienen in The Expose in Großbritannien. The Expose gehört nicht zu den Mainstream-Medien, sondern zu denen, die versuchen, Dinge herauszubringen und zu veröffentlichen, die in den Mainstream-Medien halt nicht stattfinden. Und die Überschrift des Artikels lautet: Wie Bill Gates, Anthony Fauci und Klaus Schwab die Covid-19-Krise fabrizierten, um eine neue Weltordnung einzuführen. Ja, und die Covid-19-Krise wird ja als Fenster der Gelegenheit bezeichnet, um die vierte industrielle Revolution einzuleiten. Oder, wie die Führer vieler Länder immer wieder betonen, als Chance im Rahmen des Great Reset alles wieder neu aufzubauen. Also erstmal die Gewerke runterzufahren, sehen wir jetzt gerade, passiert ja weltweit, alles wird runtergefahren, gibt bald kaum noch was zu kaufen. Und Lieferschwierigkeiten habe ich gerade gelesen, da gibt es offizielle Stellungnahmen, da gehe ich mal ganz kurz rein, und zwar aus China. Diese weltweite Chipknappheit soll mindestens noch 2-3 Jahre andauern. Mindestens. Also auch wenn jetzt andere sagen, oh, nächstes Jahr wird das schon wieder gut sein. Aber nein, der Präsident von Hisense, einem der größten Hersteller von Fernsehern und Haushaltsgeräten in China. Und das merken wir uns mal, was die produzieren. Fernseher und Haushaltsgeräte. Der sagt, diese Chipknappheit wird mindestens noch 2 bis 3 Jahre andauern. Besonders der sich schnell ausbreitende Mangel an Halbleitern macht den Herstellern von Haushaltselektronik bis hin zu Automobilen zu schaffen. Und dieser Chef des chinesischen staatlichen Haushaltsgeräteunternehmens Hisense, der sagt, die Situation könnte auch noch ein bisschen länger dauern als diese 2 bis 3 Jahre. Es gäbe halt so viele Faktoren, die da jetzt hineinspielen, eine Menge globaler Handelsstreitigkeiten. Und in einem Interview mit CNBC sagt er, wenn die Sanktionen im Handel und in der Wirtschaft zwischen den Nationen anhalten, ist es wirklich sehr schwer einzuschätzen. Also das ist ja schon mal eine ganz klare Aussage.
Ja, also das, man schließt hier natürlich relativ schnell auch daraus, dass diese New World Order damit langsam immer sichtbarer wird und dass China da keine Ausnahme macht. China partizipiert da im Moment natürlich noch von, denn sie haben eine sehr patriotische Partei, die Kommunistische Partei Chinas, die China zur Weltmacht anhieven will. Aber letztlich sind die Mechanismen, die gerade aufgebaut werden, weltweit gleich. Das bedeutet, man reduziert das Warenangebot, man bringt die Menschen mehr oder weniger unter Zugzwang. Das heißt, das Angebot nimmt gleichzeitig ab, während die Geldmenge extrem aufgestockt wird. Und diese Geldmenge, die aufgestockt wird, fließt natürlich vor allem den Geschädigten dieser sogenannten Krise, die ja handgemacht ist, zu, die dieses Geld natürlich dann in den Konsum einfließen lassen. Und dadurch steigen natürlich extrem die Preise, vor allem bei Lebensmitteln und die Dinge, die man braucht. Und wenn man dann noch weiß, dass gleichzeitig die Geräte nicht produziert werden können bei gleichzeitig steigender Nachfrage durch das neue Geld, was gedruckt wird. Und dann kommen wir natürlich jetzt in ein Dilemma rein. Das heißt, wir kriegen keine Krise mehr zustande. Eine Krise bedeutet ja, dass eine Waage in Schiefstand gekommen ist. Und da muss man entweder auf der einen Seite wieder was raufpacken, dass es ins Gleichgewicht kommt, oder auf der anderen was runternehmen. Aber ein Dilemma ist etwas anderes. Wenn ich also in einer Sackgasse stecke und hinter mir steht einer, der gefährdet ist, der mich gefährdet, gehe ich weiter geradeaus, laufe ich gegen die Wand, laufe ich zurück, steht da jemand, der mich gefährdet. Wenn ich stehen bleibe, kommt der von hinten auf mich zu. Also egal, was ich jetzt gerade tue, es führt letztendlich zu schweren Verwerfungen. Und das wird hier ganz deutlich in dem gesamten Spiel. Und World Economic Forum, wenn wir wissen, dass Klaus Schwab und auch seine Familie, die Kinder zum Beispiel, stark mit dem chinesischen Markt verbunden sind, dann können wir da natürlich erkennen, dass da natürlich auch kommunikative Strukturen herrschen zwischen diesen beiden Elementen.
Ja, also wenn wir uns das jetzt ansehen, Haushaltsgeräte, Handys, Laptops und so weiter. Wir haben zum Beispiel die Information, dass General Motors im vergangenen Monat mitgeteilt hat, dass die Fahrzeugverkäufe in den USA im dritten Quartal im Jahresvergleich um mehr als 30% eingebrochen seien. Oder wir haben über Apple gesprochen, das neue iPhone 13. Das wird eben nicht in dem Umfang ausgeliefert werden, wie es angekündigt wurde, sondern die Produktion wird um 10 Millionen Stück gesenkt. Wir haben es gesagt, wer sowas noch braucht, bitte bestellen. Alle Haushaltsgeräte, Waschmaschinen, Trockner. Und ich komme gleich wieder zu diesem Artikel von Herrn Breggin zurück, aber ich habe da so einen Verdacht, Andreas. Also Klaus Schwab hat ja in seinem Buch The Great Reset angekündigt, und das ist keine Verschwörungstheorie, außer Herr Schwab produziert Verschwörungstheorien. Aber ich gebe jetzt nur mal das wieder, was er geschrieben und veröffentlicht hat. Und da steht also drin, dass die Menschheit durch die Covid-Pandemie total verändert werden wird und dass in wenigen Jahren die Menschen nichts mehr besitzen werden, kein Eigentum mehr haben werden. Und er meinte, dass die darüber dann ganz glücklich seien, aber dass dann sozusagen eine Gleichheit herrscht, also gleiche Rechte für alle. Könnte es sein, dass jetzt durch die Lieferknappheit, die natürlich überhaupt nicht vorsätzlich hergestellt wird, sondern es sind dann hier die ganzen globalen Verstrickungen, aber könnte es sein, dass damit dieser Plan leichter umsetzbar wird? Stellen wir uns mal vor, also wir haben aus Deutschland eine Nachricht von jemandem, der hat eine Waschmaschine bestellt und das heißt, die ist frühestens in einem Jahr lieferbar. Wenn jetzt aber plötzlich eine Firma kommt und sagt, du brauchst eine Waschmaschine, bei mir kannst du zwar keine kaufen, aber du kannst eine mieten. Dann sagt er natürlich, bevor ich das alles mit der Hand wasche, miete ich die Waschmaschine. Jetzt geht der Fernseher kaputt. Kann ich gerade nicht kaufen. Aber da ist vielleicht jemand, der es vermietet. Ist es möglich, dass die Welt auf diese Weise umgestellt werden könnte?
Ja, das ist sogar sehr gut möglich, denn es liegt ja nicht daran, dass wir nicht genügend Rohstoffe haben und auch nicht genügend Chips produzieren könnten oder auch nicht genügend Energie herstellen oder nutzen könnten, um die Produktion weiter anlaufen zu lassen. Ich habe ein Erlebnis gehabt vor knapp 20 Jahren. Da bin ich in Texas gewesen, weil ich dort zu tun hatte beruflich. Und da gibt es dann eine Barnett-Shale-Region, so heißt das Ganze. Und da haben die großen Fahrzeughersteller, General Motors, Dodge, Ram, Ford und so weiter, die Amerikaner, dort ihre Überproduktion gelagert. Das heißt, sie haben mehr Autos produziert, als man überhaupt fahren konnte. Und da standen kilometerweit, also wirklich so weit das Auge reichte, bis zum Horizont, riesen unendliche Mengen, Hunderttausende, Millionen von Fahrzeuge, die nicht verkauft werden konnten.
Hunderttausende Millionen?
Ja, genau, wie ein Kind das gerade, ja. Ich musste gerade überlegen, es waren auf jeden Fall, ich denke mal, viele Hunderttausende waren es.
Hunderttausende?
Ja.
Weißt du, wovon du sprichst?
Ja, Neufahrzeuge. Richtig. Das war bis zum Horizont. Wirklich proppenvoll. Die Leute, die Baden in Shell-Region kennen, die wissen auch, wovon ich meine, wovon ich rede an dieser Stelle. Was ist da passiert? Man konnte die Fahrzeuge nicht mehr absetzen und hat sie dann letztendlich einfach gelagert. Und da standen nagelneue Fahrzeuge, die waren schon 6, 7 Jahre alt und fingen schon an zu rosten. Die sind nie angemeldet worden, nie gefahren worden, sondern sie standen da und rosteten vor sich hin. Das waren die jährlichen Überproduktionen. Und jeden Tag stellte man oder jede Woche einen halben Quadratkilometer neuer Fahrzeuge von den Herstellern dazu, die wieder nicht verkauft werden konnten. Das heißt, die ganze Struktur der Industrie war in einem völligen Dilemma, weil sie konnten ihre Produkte nicht mehr absetzen, weil die Geldumverteilung zugunsten einiger weniger, die eben halt so viel Geld hatten, aber eben halt nicht unendlich viele Autos fahren. Und das ging zulasten der Masse, die gerne ein Auto fahren würden, aber die konnten es eben nicht mehr bezahlen. Jetzt muss man irgendwie sehen, dass man aus diesem Zustand wieder rauskommt. Und wenn ich mir vorstelle, wie viel zigtausende von Fahrzeugen fahrbar wären und man die Menschen damit ausliefern könnte, die könnten damit fahren, wäre alles überhaupt kein Problem. Aber sie werden künstlich zurückgehalten. Und ich bin ziemlich sicher, dass das so ziemlich in allen Gewerken der Fall ist. Wenn jetzt hier plötzlich eine Rohstoffknappheit argumentiert wird, eine Energieknappheit argumentiert wird, natürlich alles unter den bestimmten Narrativen, die wir jeden Tag hören, dann kann es natürlich nur eine Agenda sein, die dahinter steht, damit die Leute das Gefühl haben, jetzt ist bald nichts mehr da und dann werden sie eben halt lieber etwas mieten, wenn die Vorgaben so sind, als dass sie die Wäsche mit der Hand waschen. So einfach ist das Ganze. Sie werden regelrecht umerzogen. Das kann man also durchaus alles reininterpretieren.
So geht's eigentlich auch ohne große Geräusche. Also es ist ja klar, wenn ich privat jetzt diese Information habe, du kannst keine Waschmaschine kaufen, du kannst aber eine mieten. Ja, was mache ich denn dann? Dann miete ich sie natürlich.
Ja, es wird ja vor allem so dargestellt, als wäre das fast ein Naturgesetz, dass plötzlich irgendwie nichts mehr geht, als würde da eine übergeordnete Kraft, für die niemand etwas kann, hier irgendwie wirken. Und das ist natürlich nicht der Fall. Es ist ja ganz klar, dass durch die Evergreen-Dingenskirchen, wie hieß die denn nochmal, dieses Schiff, was dort gelegen hat im Suezkanal und all diese Dinge, das sind ja dann so Momente, die man nutzt, damit die Menschen dann irgendeinen Begriff haben, wo sie es dann zuordnen können, sagen, okay, da war ein Schiffsnotfall und aufgrund dieser Situation ist die gesamte Kette der Welt zusammengebrochen.
Ich wundere mich aber nicht, dass du da das die Dinge vermischt, weil Ever Given und Ever Grande, das sind ja alles die großen Krisen, die jetzt schuld sind an allem Möglichen. Das hat immer was mit Ever Ever zu tun. Ja,
auf jeden Fall ist es ziemlich deutlich koordiniert und orchestriert. Das kann man wirklich erkennen.
Ja, und Ever heißt dann auch, das hört überhaupt nie mehr auf. Ja, und hier in diesem Artikel, ich komme jetzt zu diesem Verschwörungsartikel zurück, der über das Verschwörungsbuch von Herrn Breggin schreibt. Oder hier wird darüber berichtet. Und die Covid-Pandemie wurde ja in dem Great Reset-Buch von Klaus Schwab mehr oder weniger als große Chance benutzt, als Fenster der Gelegenheit, Window of Opportunity, um diese vierte industrielle Revolution einzuleiten. Und eben Klaus Schwab als Gründer und geschäftsführender Vorsitzender des WEF sagt, dass durch die Pandemie Unruhen ausgelöst werden, Zusammenstöße in der Bevölkerung verursacht würden, militärische Auseinandersetzungen folgen werden, ja sogar Bürgerunruhen, die bis Bürgerkriege ausarten, aber gleichzeitig auch Innovationen ausgelöst würden, dass nationale Grenzen neu gezogen und neue Wege für Revolutionen geebnet würden. Das ist so eine Zusammenfassung aus diesem Buch. Und es scheint, so heißt es in diesem Artikel, dass Klaus Schwab zusammen mit dem Tech-Milliardär Bill Gates und dem Direktor des National Institute of Allergy and Infectious Diseases, NIAID, der Mann heißt Anthony Fauci, wie wir alle wissen, dass die in der Lage waren, das Ereignis, wie es jetzt abgeht auf der Welt, schon vorherzusagen, so scheint es zumindest, aufgrund einer Partnerschaft, die sie 2016, 2017 gegründet haben. Laut Peter Breggin, dem Autor dieses Buches, das Buch heißt übrigens Covid-19 and the Global Predators, also und die globalen Raubtiere, genau, Bragin argumentiert, dass es diese Partnerschaft gewesen sei, die die Covid-Pandemie ins Leben gerufen habe, um die, also er schreibt jetzt hier tödlichen Impfstoffe, das ist natürlich übertrieben, das ist ganz klar, das ist hier alles Verschwörung, also um die tödlichen Impfstoffe einer ahnungslosen Öffentlichkeit aufzudrängen und eine neue Weltordnung einzuläuten. Das ist praktisch nicht möglich, oder?
Nein, das können wir ausschließen. Genauso können wir ausschließen, dass Paul Schreier ja nachgewiesen hat, dass bereits seit über 20 Jahren diese ganze Agenda mit der Virenmöglichkeit einzusetzen, die Welt zu ändern, dass das bereits schon seit vielen Jahrzehnten eben halt sogar schon am Laufen ist. Und er hat ja eine Indizienkette zusammengestellt, die er als unerschütterliche Beweise mittlerweile darstellt. Und es macht wirklich ein bisschen unsicher, aber dass Bill Gates und Fauci und wie heißt der andere nochmal, und Herr Schwab da gemeinsame Sache machen würden, also das können wir natürlich ausschließen, überhaupt keine Frage.
Ja, Paul Schreier nur ganz kurz ist ein... Bitte?
Unter Wir kann man da, ist ein wunderbares Video, das könntest du mit einstellen, sehe ich gerade hier. Paul Schreier, da beschreibt er mal detailliert, wie diese Zusammenhänge der Virusagenda aufgebaut wurde.
Ja, er ist übrigens ein deutscher Journalist und Bestsellerautor. Er war also auch mit seinen Büchern auf der Spiegel-Bestsellerliste, zum Beispiel Wer regiert das Geld?
Richtig. Und dieses hier, Paul Schreier, diese, was steht da, Pandemic-Planspiele, da wird es ganz deutlich. Sollte man sich ansehen, das ist wirklich eröffnend.
Ja, genau. Aber wie gesagt, ich stelle das ein. Ich werde aber auch dazu schreiben, dass es sich selbstverständlich um eine Verschwörungstheorie handelt. Man kann die Fakten zwar angucken und vielleicht passen sie auch zusammen, aber wir können ausschließen, dass solche Pläne, wie auch hier in diesem Artikel von The Exposed zusammengefasst, dass das wirklich ein Plan gewesen sein kann. Ich möchte es euch trotzdem nicht vorenthalten, weil man diese Informationen selten im Mainstream findet. Und ihr wisst, wir sind für ausgewogene Informationen. Und deswegen möchte ich euch das hier weiter vorlesen, aber bitte vergesst nicht, wie wir das eingeleitet haben. Also, diese Partnerschaft aus dem Jahr 2016 mit dem Namen Coalition for Epidemic Preparedness Innovations, CEPI, C-E-P-I, da war ein 65-seitiger Geschäftsplan von Bill Gates erstellt worden, der auf der Webseite von Klaus Schwab zu finden ist. Dieser Geschäftsplan ist ein Plan für die nächste Pandemie und scheint genau das zu sein, was jetzt in der Welt passiert, sagt Dr. Peter Bragin in seinem Buch. Er sagt, dass Bill Gates bereits 2010 das Jahrzehnt des Impfstoffs ausgerufen habe und sein Partner bei dieser Erklärung war Anthony Fauci. Und Bragin fährt fort, dass Gates 2010 das Projekt Jahrzehnt der Impfstoffe gegründet habe und ein Komitee aus Globalisten zusammenstellte, dem auch Anthony Fauci angehörte, um einen globalen Impfstoffaktionsplan umzusetzen. Dieser wurde im Mai 2012 von den 194 Mitgliedstaaten der Weltgesundheitsversammlung gebilligt und sollte die Weltgesundheitsorganisation mit ins Boot holen. Das war 2012, ist nicht mal 10 Jahre her. Da kam die Weltgesundheitsorganisation erst dazu.
Ja. Und wenn man dann sieht, wie die allgemeine Entwicklung sich jetzt hier gestaltet und wir wissen, dass es unglaublich große Pläne geben soll, ich will es mal vorsichtig sagen, Menschen in Zukunft im Rahmen der künstlichen Intelligenz einem Transhumanismus zuzuführen, dass man direkte Zugriffe hat auf das Gehirn der Menschen, Soldaten damit eben halt zu ganz anderen, ich sage mal Figuren, wie nennen sich die menschlichen und
Roboter?
Na, sowas in der Art. Nein.
Zombies?
Nein, auch nicht. Jetzt haben wir es noch nicht. Ich komme noch drauf. Und Mensch und Maschine gemeinsam. Es ist egal, was es ist. Auf jeden Fall, diese Transhumanoide sind natürlich so solche Figuren, die man damit regelrecht anzüchten kann. Und wenn man das Ganze im Kontext setzt, wie Menschen durchmanipuliert wird, durch die Psychologie der Massen, durch die Propagandastrukturen, natürlich nur unter der Hilfenahme der Massenmedien. Wenn die Massenmedien ihre Arbeit tun würden, die sie tun müssten, würde diese Welt ganz anders aussehen. Sie tun ihre Arbeit aber nicht. wie sie sollten, sondern sie sind letztendlich im System komplett eingebunden. Das kann man erkennen und dann entstehen natürlich diese Entwicklungen.
Ja, und hier geht es weiter. Brackett sagt, inzwischen ist es keine Überraschung mehr, dass die Führung dieses Paktes bei der Bill and Melinda Gates Foundation, dann der Gavi Alliance, die ja ebenfalls hauptsächlich von Bill Gates finanziert wird, dann von UNICEF, dann dem United States National Institute of Allergies and Infection Disease, das wiederum Herrn Fauci untersteht, und der WHO lag. Im Jahr 2015 war Bill Gates bereit und veranstaltete ein Event in Erwartung einer Pandemie, die laut Bragin deutlich machte, dass sie an der Schaffung einer Pandemie und eines tödlichen Impfstoffs arbeiteten, um sie zu begleiten. Also er schreibt immer tödlicher Impfstoff dazu. Ich lese das so vor, wie das hier ist. Also man kann ja etwas vorlesen und sich trotzdem innerlich davon distanzieren, weil sowas würden wir natürlich nie sagen, dass es ein tödlicher Impfstoff ist. Es steht halt hier jetzt so drin. Und weiter heißt es, zu diesem Zeitpunkt hatten Bill Gates und Co. ihr Team bereits aufgestellt und vorbereitet und sein Geschäftsplan für CEPI enthielt seine Erwartungen, bis 2021 mit allem fertig zu sein. Dazu gehörten die Food and Drug Administration mit ins Boot zu holen, also die FDA, die Centers for Disease Control, die CDC, das sind die offiziellen Gesundheitsbehörden in den USA, dann verschiedene andere Research-Agenturen, große Regierungsbehörden, dann das National Institute of Health und so weiter. Im Grunde genommen waren alle beteiligt, von der Forschung und Entwicklung über die Arzneimittelhersteller bis hin zu den Regierungen und den Weltbanken. Andreas, kannst du das verstehen, was die jetzt auch noch damit zu tun haben?
Naja, wahrscheinlich wollen sie sich einsetzen, dass es besser wird für die Menschen und dass dann nicht irgendwelche bösen Mächte die Welt übernehmen. Das ist ja das, was sie letztendlich ja immer wieder nach außen propagieren. Und da wir natürlich eine gesunde Politik im Rahmen unserer demokratischen Strukturen haben, können wir natürlich kriminelle Grundlagen natürlich grundsätzlich negieren, weil da würde man natürlich eingreifen und die Politiker haben ja die Macht darüber.
Also das glaube ich nämlich auch. Wir haben überall starkes Militär, wir haben starke Polizei und die arbeiten nach ihrem Gewissen und würden da eingegriffen haben. Das kann doch hier alles gar nicht. Das ist ja eine reine Verschwörungstheorie. Aber trotzdem, da wir ja hier ein bisschen ausgeglichen berichten wollen, sollt ihr das weiter erfahren, was da steht. Also in diesem Artikel heißt es weiter, alles, was noch zu tun war, war den Menschen genug Angst einzujagen, um den Impfstoff einzuführen und die Gesellschaft auf diese Weise zu verändern. Dies geschah während der gesamten Dauer der Pandemie durch den Einsatz von Furchtappellen, das heißt durch überzeugende Botschaften, mit denen versucht wurde, Angst zu schüren, um das Verhalten aufgrund der drohenden Schäden zu ändern. Eine ähnliche Technik wurde, also was sind das für Vergleiche hier, wurde von den Nazis in Deutschland des Zweiten Weltkriegs angewandt, sagen die hier, die die Technik der Propaganda ebenfalls perfektionierten. Ja, das ist ja bekannt, das weiß man ja. Ein Instrument, das seit Anfang 2020 auch von unserer Regierung eingesetzt wird, um durch die Kontrolle der Medien, der Presse, der sozialen Sphäre Angst zu erzeugen und zu verstärken, sodass nur ihre eigene voreingenommene Sichtweise gehört werden kann, während Stimmen der Opposition dämonisiert und zum Sündenbock gemacht werden. Können wir auch gar nicht nachvollziehen.
Nein. Im Gegenteil. Man wird ja regelrecht verehrt, wenn man Rückgrat zeigt und sich mal gegen den Mainstream. Aber es gibt ja zum Glück auch politische Größen wie Herr Lauterbach zum Beispiel, der uns ja nun die gesamte Pandemiephase immer wieder beruhigte, dass alles in Ordnung ist und wir brauchen uns nicht wirklich große Sorgen zu machen. Und solange solche großartigen Menschen am Werke sind und jetzt auch im Gesundheitsministerium eventuell Einzug finden sollten, also insofern sehe ich da einer ganz rosigen Zukunft entgegen.
Ja, Panikmache, Hammer and Dance, das sind ja alles Verschwörungstheorien. Also da muss man wirklich sehr, sehr vorsichtig sein. Ja, und hier heißt es weiter in dem Artikel, es sei damit ein erfolgreiches Spiel entstanden, bei dem die Medien die Kontrolle haben über die Menschen, die jeden einzelnen Befehl ausführen, egal wie unverhältnismäßig oder unsinnig diese Befehle sind. Sie tun dies, weil sie aus Angst glauben, dass es zu ihrem Besten sei. Ja, und der Artikel ist sehr lang. Alles können wir natürlich hier nicht vortragen. Ich möchte nur vielleicht noch mal darauf kommen. Es heißt hier dann, im Falle einer Pandemie könnte man also davon ausgehen, dass jeder Beitrag von Experten, die also diese Pandemie in dem Sinne dieser Leute beschreiben, willkommen wäre. Und dass es Schlupflöcher gibt in der Bundesgesetzgebung der jeweiligen Länder, die sogenannte oder Behörden dazu ermächtigt, also Regierungen ermächtigt, Arzneimittelhersteller auch mitzufinanzieren, um eben eine Impfung zu entwickeln. Also dieser Notstand, der dann ausgerufen wird, der muss ja dann auch Menschen oder einflussreichen Personen, die in den Regierungen sitzen, zu Taten schreiten lassen können, die nachhaltig wirken. Und deswegen ist es eben auch möglich geworden, dass Regierungen Arzneimittelhersteller oder Pharmahersteller finanzieren können, um eben die Impfung zu entwickeln. Wir hatten letztes Jahr darüber berichtet, das waren ja, ich glaube, Hunderte und Aberhunderte Millionen und auch Milliarden, die Deutschland bzw. die EU dann auch in die Pharmaunternehmen gepumpt haben.
Ja, aber damit sind sie nicht an der Pharmaindustrie beteiligt, sondern da wurden Steuergelder reingepumpt. Das ist ja nicht die Regierung, die es reinpumpt, sondern die überweist es nur. Aber das ist Geld der arbeitenden Bevölkerung, die das finanzieren. Wobei die Gewinne, die beispielsweise dort stattfinden, haben zum Beispiel den Gründer von BioNTech zu einem Milliardär gemacht. Also nicht, dass jetzt irgendeiner glaubt, dass von den Milliarden an Gewinnen, die eingefahren werden, der Bürger, der das Ganze durchfinanzieren musste, irgendetwas zurückbekommt. Das kommt ja noch erschwerend mit hinzu. Wir sehen also, wir haben hier eine Struktur, die ausschließlich der Umverteilung des Geldes folgt. Und das ist wichtig. Verfolge die Spur des Geldes und du kommst immer an die Quelle.
Ja, und hier heißt es, die Kehrseite von all dem ist natürlich, dass billigere, wirksame Behandlungen überhaupt nicht in Betracht gezogen werden oder sogar bekämpft werden. Und die jahrzehntelange Arbeit natürlich, die Organisation und Pläne dieser Globalisten gefährden würden, was den Umkehrschluss natürlich zulässt, dass sie deswegen eben auch verboten werden oder verfolgt werden. Aber wie gesagt, nur wenn man eben das als Verschwörungstheorie hier auch verstehen möchte. Und trotz der schockierenden Zahlen von Nebenwirkungen und Todesfällen, die durch die Impfstoffe verursacht wurden, ist es alarmierend, heißt es hier, dass diese oppositionellen Stimmen immer noch zensiert und unterdrückt werden.
Ja, aber daran sieht man spätestens, dass es eine Verschwörungstheorie ist, denn die haben ganz klar gehört, dass die Impfung ganz sicher ist, 95% Wirkungsgrad hat, also völlig unproblematisch die Herdenimmunität damit aufgebaut werden kann und auf gar keinen Fall Impfschäden überhaupt entstehen können. Also hier spätestens ist es entlarvt. Es muss also eine Verschwörungstheorie sein. Eieiei.
Ja, und es heißt hier am Ende, es sei interessant, dass Klaus Schwab sagt, dass die Veränderungen beispielsweise nach dem sogenannten schwarzen Tod im mittelalterlichen Europa, also der Pest, so vielfältig und weitreichend gewesen seien, dass sie zum Ende eines Zeitalters der Unterwerfung geführt hatten, das den Feudalismus und die Leibeigenschaft beendete und die Ära der Aufklärung einläutete.
Ja, klare Worte und damit ist letztendlich alles gesagt.
Ja, wir sprechen ja immer wieder, also wir beenden jetzt hier diesen Verschwörungsteil, zu dem ja im Prinzip auch diese weltweite Chipknappheit gehört. Die ist dann jetzt doch allerdings schon Realität geworden und vieles andere auch. Und wir möchten immer wieder darauf hinweisen, dass diese Transhumanismusphase, in der man die Menschheit oder in die man die Menschheit jetzt geschickt hat und schickt, wir sind ja in diesem Prozess drin, wo also künstliche Intelligenz das höchste Ziel ist mit der Verschmelzung des Gehirns, des menschlichen und Implantaten, dass damit mehr oder weniger tatsächlich das Dunkel dem Licht dient. Denn es ist klar, dass das nicht sehr lange gut gehen wird. Es ist klar, dass dieses System kollabieren muss, wie es auch schon Stephen Hawking, der berühmte Physiker und Nobelpreisträger, angekündigt hat, der gesagt hat, das kann sogar das Ende der Menschheit bedeuten. Es wird wahrscheinlich nicht das Ende der gesamten Menschheit bedeuten, aber jene, die das willig mitmachen und sich als Versuchskaninchen für dies und jenes zur Verfügung stellen und sich die Chips zwischen Daumen und Zeigefinger implantieren lassen, um keinen Hausschlüssel mehr zu gebrauchen, da wird es vielleicht ein bisschen enger werden.
Ja, die Menschen sind geistig und intellektuell so stark verschmutzt worden mittlerweile, dass die freien Gedanken und auch die Anbindung der Empfindung irgendwie nicht mehr so richtig funktioniert. Diese freiwillige Abhängigkeitsmachung durch die Ohnmacht, die existiert, aus der Vollkasko-Mentalität resultierend, wie ich vorhin sagte, und dann jetzt in diese neue Welt, dass man regelrecht gedacht wird. Man denkt ja auch nicht mehr selbst, sondern man wird gedacht oder betreutes Denken, wie man so schön sagt. Und das ist natürlich so wunderbar bequem, führt aber natürlich zu einer totalen Trägheit. Und diejenigen, die mit beiden Beinen fest am Boden stehen bleiben, sich dem Licht ausrichten und dann letztlich auch am Horizont das Licht sehen und sich darauf hinzubewegen, und zwar ganz geraden Schrittes, der hat aus meiner Sicht eben überhaupt nichts zu befürchten. Dieser Umbruch der Menschheit oder diese neue Transagenda, die stattfindet, auch auf einer natürlichen Ebene, oder das jüngste Gericht, wie man es auch bezeichnen kann, wenn man die Bibel heranzieht, das ist der Prozess, der gerade läuft. Und wer jetzt richtig steht, der wird genau diese Transformation ganz sauber durchbringen.
Ja, wir können immer nur wieder sagen, versucht so oft wie möglich mit der Natur in Einklang zu sein. Wir haben gestern ein wunderschönes Video eingestellt, wo ein Schauspieler oder Sprecher, was immer er ist, ein brillanter Rezitator, der Vorleser, den Hesse-Text Bäume rezitiert hat. Die haben das auch sehr schön noch ins Bild umgesetzt unter einem riesengroßen Birnbaum. Das war, glaube ich, ein Birnbaum, wo das aufgenommen wurde. Und da kann man sich vorstellen, welche Kraft dort wirkt. Und ich stelle das Video nachher nochmal ein. Ihr werdet das, oder ich mache es gleich, dann findet ihr es oberhalb des Podcastes, um es euch, falls ihr es nicht gesehen habt, anzusehen oder auch zu teilen. Denn es vermittelt so viel Kraft, und was Hesse da zum Ausdruck gebracht hat, welche Weisheit, welche unendlich angestaute Kraft und Stärke diese Bäume im Laufe der Jahrhunderte aufgenommen haben und uns diese Energie abgeben können, damit wir auch wieder aufgerichtet werden. Auch darüber spricht er. Das ist wirklich beeindruckend. Du hast Tränen in den Augen gehabt.
Ja, Hermann Hesse berührt mich natürlich sowieso. Kaum einer ist so in der Lage, Zusammenhänge so auf den Punkt zu bringen und so sauber zu artikulieren, also dass man nicht berührt ist. Also das ist man automatisch, wenn man diese Worte liest, wenn man zum Beispiel sein berühmtes Werk Stufen und jetzt eben halt auch das mit den Bäumen oder Entschluss, das sind so die ganz großen Werke von ihm, die ich also wirklich ganz toll finde. Und die sind so hervorragend vorgetragen. Also wenn da niemand berührt ist, da muss man sich wirklich fragen, wie weit man schon abgestumpft ist. Und wir spüren natürlich, auch wenn wir diese Worte hören, ich kann euch dringend empfehlen, das euch anzuhören, sind nur ein paar Minuten, dass man spürt, aus welcher geistigen Höhe wir bereits kommen und wie weit wir bereits abgestürzt sind. Wenn ihr das hört und dann guckt ihr einfach mal 5 Minuten in irgendeine Fernsehsendung rein, egal ob das eine Talkshow ist, ein Magazin oder die Nachrichten, spätestens dann merkt ihr, wie weit wir langsam heruntergestürzt sind.
Ja, ich bin gerade dabei, das einzustellen. Da steht dann, wie im heutigen Podcast besprochen, schaut euch bitte das Video an, um wieder in eure Kraft zu kommen. Und das ist es jetzt, was wir über die künstliche Intelligenz stellen dürfen, was wir über die Pläne von Herrn Schwab oder Herrn Bill Gates, der ja die Welt jetzt schon 14 Milliarden Mal impfen lassen will, fast ist es ihm ja auch schon gelungen. Nein, Natur. Wir verbinden unseren Geist mit den höheren Kräften und versuchen einfach gesund und geduldig durch diese Zeit zu kommen. Geduld, Andreas. Ich glaube, das ist das, was manchen noch schwerfällt.
Ja, und ich habe ja auch viel lernen dürfen dabei. Du sprachst ja immer davon, den berühmten Baum, den man umarmt. Und gestern, nachdem ich das gehört hatte über dieses Gedicht, über die Bäume von Hermann Hesse, bin ich erstmal rausgegangen und habe mir einen Baum rausgesucht mit einer wirklich rauen Rinde, ein sehr breiter, und habe den einfach mal versucht zu empfinden, habe mich einfach mal davor gestellt, ihn soweit ich konnte im Arm zu nehmen, in den Arm zu nehmen, bevor ich wieder verbessert werde. Du hast völlig recht. Und dann habe ich wirklich etwas wirklich Großartiges gefühlt, nämlich auch die Wesenhaftigkeit dieses Baumes, die dort hintersteht. Und das war schon ein gutes Empfinden.
Ja, ich freue mich ja übrigens wirklich darauf. Wir werden in dieser Woche Videos aufnehmen zu dem neuen Buch von Christopher Vasey, Die Kraft der Naturwesen. Und ich freue mich so sehr, weil im Moment, wenn wir beide miteinander talken, was relativ häufig am Tag vorkommt, dann geht es jetzt oft um die Wesenhaften. Und dass das wirklich passiert, dass Andreas Popp, der naturwissenschaftlich geprägte Mensch mit vielen Zahlen und Daten und Fakten, dass der in der Lage ist, über meine Freunde, die Wesenhaften, so zu sprechen, als wären sie auch für ihn inzwischen existent. Damit habe ich nicht gerechnet.
Naja, es ist eigentlich eine logische Ableitung, die ich da herausgefunden habe, dass es gar nicht anders sein kann, diese großen formgebenden Kräfte, die es gibt, oder eben halt, worüber wir uns jetzt gerade unterhalten haben, auch über diese vermeintlich destruktiven Kräfte, welche Vorteile sie haben. Wir haben darüber gesprochen, du hast das gestern gelesen, ich habe das auch noch mal mit mehrfach gehört, gestern im Abendgebet, wie die Nilüberschwemmungen letztendlich eine gigantische Überschwemmung bringt, diese Überschwemmung aber das Land damit fruchtbar macht, beispielsweise. Oder Vulkanausbrüche, gerade in La Palma haben wir gerade das Problem oder die Situation, dass dieser Vulkan dort wirklich aus ganzer Gewalt da herausspuckt aus seinen Schloten. Das führt zum Beispiel nicht nur zur Zerstörung der Häuser, sondern auch zu einer Renaturierung in einer ganz starken Art. Und das macht beispielsweise auch sehr fruchtbaren Boden, wie wir heute wissen. Es gibt also immer zwei Seiten der Medaille, und das ist ganz wichtig, auch sich damit auseinanderzusetzen. Und das wird immer größer. Und wenn man sich dann vorstellt, wie diese Kräfte funktionieren, wir sind eben mehr als nur die Summe unserer Teile. Wir sind nicht nur Atome und nicht nur Molekularstrukturen, sonst würden wir ja auseinanderfallen. Warum fällt der Körper, der ja nichts anderes ist als ein Kohlenstoffhaufen, warum hält er eigentlich zusammen? Der müsste ja eigentlich auseinanderfallen. Nee, den kann ich sogar richtig bewegen, der ist sogar belebt. Ich kann mich damit hinsetzen, machen, was ich will, gewissermaßen. Das ist ja nicht selbstverständlich. Das lässt sich nicht aus einer atomaren Forschung ableiten oder aus Kleinteiligkeit. Nein, der übergeordnete große Plan dieser Schöpfung. Und der muss auch umgesetzt werden, natürlich, ganz klar. Und dazu braucht es diese wesenhafte Welt mit ihren verschiedenen Funktionen. Und mir ist dann erst klar geworden, wenn die alten Germanen Donar angebetet haben als Gott, was natürlich falsch war, die hatten ja viele Götter, aber diese Wesenhaften haben sie offenbar erkannt. Und die wussten, es gibt Wesenhafte, die diese Dinge vollziehen müssen. Vom Sturm über den Feuer, über den Wind, über die Erde, die beispielsweise in Bewegung kommt, oder das Wachsen eines Baumes. Alles muss ja irgendwie einem größeren Plan gehorchen. Und selbst wenn ich eine Hecke schneide, dann geht sie wieder in ihre ursprüngliche Form zurück durch ihr natürliches Wachstum. Was sind diese Kräfte? Denn es gibt eine Formgebung, die offenbar da ist, und dafür muss es jemanden geben, der das steuert. Und das ist für mich so überzeugend und war für mich berührend und gleichzeitig natürlich auch ein gewaltiger Durchbruch, meinen Horizont ein bisschen zu erweitern. Damit wird übrigens die Biochemie und die Photosynthese nicht ersetzt, sondern die gehen ja miteinander, Hand in Hand. Das eine ist ohne das andere ja gar nicht möglich.
Was Christopher Vasey hier gelungen ist, ist, auch wenn man die drei Bände im Lichte der Wahrheit gelesen hat, was wir ja tun, regelmäßig, jeden Tag und chronologisch immer wieder, bitte, auch für euch, weil es aufbauendes Wissen ist. Was Vasey macht, ist ein noch weiteres Auseinanderziehen über das Thema die Wesenhaften. Und er, gerade was du jetzt beschrieben hast, also die Frage wird beantwortet, warum sind wir in einer Form? Wer gibt uns die Form? Wer formt Arme, Beine? Wer sorgt dafür, dass ein Baum in einer Form ist oder eine Pflanze oder eine Gemüsesorte? Und da landen wir bei den Wesenhaften. Ich habe das auch so noch nicht verstanden. Ich möchte noch ganz kurz anfügen, du hast gesagt, die Germanen hatten ihre Götter. Alle Kulturen hatten sogenannte Götter, die natürlich falsch bezeichnet waren. Sie sind hohe Helfer des Schöpfers, diese Wesenhaften, und die auch damals zu sehen waren. Das, was zum Beispiel in der germanischen Mythologie Donar als Donnergott ist oder beziehungsweise Wotan und Hera als die Höchststehenden. Das ist dann bei den Griechen Zeus und Hera gewesen oder bei den Römern Juno und Jupiter oder bei den Ägyptern Isis und Osiris. Also das heißt, die verschiedenen Völker hatten unabhängig voneinander alle ihre Bilder von ihren hohen wesenhaften Helfern, standen in Kontakt mit ihnen, aber eben unter anderem auch durch das Wirken der Kirchengelehrten in Rom, die irgendwann gesagt haben, das brauchen wir nicht, das wollen wir nicht. Karl der Große hat ordentlich damit angefangen, diesen sogenannten Naturglauben auszumerzen, zu verbieten und den kirchlichen Glauben obendrauf zu setzen.
Ja, und das ist das Problem natürlich unserer, aus meiner Sicht, Pseudowissenschaft, die sich komplett den Materialismus, den Transhumanismus, der ja menschenverachtend ist, der den Menschen als geistiges Wesen ablehnt. Es gibt allen Ernstes Wissenschaftler, die sagen, es kann keine Seele geben. Es gab sogar schon mal jemanden, der gesagt hat, ich habe mehrere Menschen in meinem Leben seziert, ich habe noch nie eine Seele dort gefunden. Und wenn das das Argument ist, dann fragt man sich wirklich, mit wem redet man dort? Denn ich habe auch noch nie gehört, dass ein Mensch seziert wurde und man hat einen Gedanken gefunden in einem Kopf. Also wenn man keinen Gedanken jemals bei einer Sezierung eines Toten gefunden hat, dann, oder wo ist der Gedanke eigentlich, den ich jetzt gerade habe? Wer kann den zuordnen? Kein Arzt kann zuordnen, dass einen Gedanken, der mir durch den Kopf schießt, wo der sich gerade befindet. Und wenn ich das nicht zuordnen kann, dann muss ich ja daraus schließen, dass es gar keinen Gedanken gibt. Also wenn ihr denkt und Gedanken habt, könnt ihr davon ausgehen, das kann nicht stimmen.
Dafür kriegst du ja jetzt künftig einen Chip.
Ja, aber damit werden tatsächlich mehr oder weniger die Beeinflussung versucht zu machen. Übrigens wird das nicht funktionieren mit diesem Chip, denn der Chip bezieht sich auf den Verstand. Und der Verstand wird letztlich ganz stark zu manipulieren versucht. Es werden dort Emotionen mit eingebaut. Übrigens auch Emotionen und Gefühle befinden sich auf der Verstandesebene und nicht auf der Geistesebene. Das heißt, wenn wir Emotionen manipulieren können, dann wird der Geist noch lange nicht tangiert. Der Geist ist etwas anderes.
Ja, also danke für diese Ausführungen. Alles das in dem neuen Buch von Christopher Vasey. Ich lese auch heute Nachmittag wieder oder für euch heute Abend wieder weiter vor. Und ich muss sagen, ich kenne das Buch, aber mit jedem Vorlesen fallen bei mir auch immer wieder neue Groschen. Das heißt, es ist ein Thema eigentlich, Andreas, dass wir hier durch Vasey, aber auch durch die Gralsbotschaft im Lichte der Wahrheit hier entwickeln in der Öffentlichkeit, also zumindest in der hier in unserem Rahmen, wie es eigentlich vorher noch nicht stattgefunden hat. Denn während jetzt andere darüber reden wir zwar auch, über den Crash und so weiter, reden und über das, was so alles passiert, das ist ja auch unsere Aufgabe hier, die wir uns selber gesetzt haben, sprechen wir aber jetzt mehr und mehr über die Wesenhaften, ohne die Schöpfung nicht zu denken ist. Wir befinden uns in einem Transformationsprozess, in dem sogenannten jüngsten Gericht nach unserer Meinung. Und warum glaubst du, dass das Wissen über die Wesenhaften gerade jetzt so wichtig ist?
Naja, du sprachst schon davon, was ist unsere Arbeit und unsere Aufgabe? Und unsere Aufgabe ist ja auch so konzipiert, das merkt man ja wahrscheinlich auch als Zuhörer, dass wir immer wieder einen Gang höher schalten. Weil es dauert natürlich überhaupt, diese Menschen dazu zu bringen, die alten Erinnerungen wiederzufinden. Das ist ja in uns drin. Das ist ja nichts Neues, was wir kommen. Und schon gar keine Fantasie und auch keine Märchen, sondern das ist etwas, was zu uns gehört, mehr als alles andere.
Also du meinst, wenn wir davon sprechen, dass zum Beispiel Karl der Große versucht hat, uns Menschen den Naturglauben zu nehmen, ihn einfach zu verbieten, übrigens bei Todesstrafe, dass wir das eventuell in der Erinnerung haben.
Ja, natürlich haben wir das in Erinnerung. Und das ist ja auch ganz wichtig, deshalb, um auch über die in diese Thematik des Lichtes der Wahrheit zu kommen, nämlich in die Architektur des Lebens, in die Architektur der Schöpfung, die sich über verschiedene Ebenen hinauszieht. Und das heißt, die Wissenschaft baut ja so auf, dass wir von uns ausgehen und wir werden immer kleiner. Wir haben beispielsweise einen Tisch, der hat eine Form, den machen wir kaputt, dann haben wir zwei Bruchteile. Dann machen wir dieses eine von den halben Bruchteilen wieder kaputt und das wieder kaputt, dann haben wir ein Achtel, Sechzehntel und so weiter. Und immer weniger bleibt übrig von diesem Tisch. Dieses Bruchstück wird immer kleiner und wenn man das oft genug macht, nennt man das Atomphysiker. Und was dann übrig bleibt, ist dann irgendwann ein Atom, so nennt man das, also quasi ein Teilchen, welches an sich auch eine gewisse Form hat, aber wir können nicht mehr erkennen, dass es sich dabei um einen Tisch handelt. Und wenn wir dieses Atom noch einmal spalten, Hans-Peter Dürr hat das sehr wunderbar gemacht, dann passiert plötzlich, dass dieses Atom sich auflöst, gewissermaßen vor unseren Augen, und die Materie in dem Moment verschwindet. Das heißt, die Materie verschwindet, aber die Form bleibt. Die Form ist weiter darstellbar auf ganz bestimmten Bildschirmen, nach bestimmten technischen, komplizierten Verfahren. Aber die Materie ist plötzlich weg. Und jetzt kommt natürlich das Paradoxon, was wir glauben zu finden. Wir sagen, man braucht doch erst Materie, um eine Form zu bilden. Es kann doch nicht erst die Form sein und dann die Materie nachgeordnet sein. Das ist jetzt dieser Bereich des Übergangs in die Quantenphysik dabei. So, und das Ganze jetzt runtergebrochen, für jeden verständlich, ist nichts anderes als die wesenhafte Welt der Formgebung, die dann letztendlich genau zu diesen Strukturen führt, die wir in unserem täglichen Leben als Form wahrnehmen. Und ich glaube, da sind wir jetzt auf einem wirklich großartigen Weg, diese Dinge immer mehr wieder zu entdecken, wieder zu erlernen, weil sie in uns sind, und dann abzugleichen und alles in die Richtung einzuordnen, wo es reingehört. Und da muss der Verstand erstmal von dem Sockel heruntergerissen werden und der muss erstmal eingeordnet werden, wieder in die Schöpfung rein. Und dann wird plötzlich ein neues Bild entstehen, weil wir diesen Verstand als Werkzeug erkennen, wozu er da ist. Nicht mehr, aber auch nicht weniger.
Ja, das wird jetzt eine interessante Zeit werden, wenn die eine Seite immer mehr versucht, auf künstliche Intelligenz zu gehen, während die andere Seite, die natürlich viel kleiner ist, aber oho, versucht, dem zu widerstehen. Das sind die interessanten Herausforderungen jetzt an uns alle hier, die wir in dieser Energie schwingen und die sich vorgenommen haben, dieses Nadelöhr mehr oder weniger unbeschadet zu überstehen.
Ja, dass Freidenker, so wie wir es jetzt hier gerade auch beschreiben, in der Minderheit sind, ist erst einmal kein Problem. Abraham Sancta Clara, ein alter Augustinermönch, hat irgendwann mal gesagt, es ist nicht alles an der Größe gelegen, sonst würde eine dicke Heustange mehr gelten als ein Zepter. Ich gehöre lieber zu einem Zepter einer kleinen Minderheit als zu einer Mehrheit, die man mit der Heustange verwechseln könnte.
Oh, das Zepter der kleinen Minderheit.
Könnte so sein.
Fadi, guck an. Es gibt eine aktuelle Meldung von der Epoch Times und die sagt, der erste Strang, wir wechseln gerade das Thema jetzt, ne?
Ich hab's gemerkt.
Ja. Der erste Strang von Nord Stream 2 ist bereit für den Gastransport. Und da heißt es, die Befüllung mit sogenanntem technischen Gas sei erfolgreich abgeschlossen worden, teilte die Nord Stream 2 AG heute in Zug in der Schweiz mit. Für den zweiten Strang laufen demnach die technischen Vorbereitungen. Der erste Strang wurde dem Unternehmen zufolge mit 177 Millionen Kubikmeter Gas befüllt. Dies gewährleiste einen Druck von etwa 103 Bar in der Pipeline und reiche aus, um den Gastransport zu einem späteren Zeitpunkt zu starten. Man fragt sich jetzt, warum starten sie denn nicht jetzt? Weil alle in Europa das Gas brauchen, dringend. Und es heißt, mit dieser Leitung sollen die russischen Gaslieferungen nach Deutschland verdoppelt werden. Die Pipeline war am 10. September, also vor 5 Wochen ungefähr, fertiggestellt worden. Ziel ist es laut der Betreiberfirma in Russland, die Leitung noch in diesem Jahr in Betrieb nehmen zu können. Für die Inbetriebnahme fehlt aber noch die Zertifizierung deutscher Behörden. Und das scheint ein großes Problem zu sein für die deutschen Behörden, diese Zertifizierung auszustellen. Man ziert sich, man wartet, man prüft und wartet wieder ab. Und währenddessen sagt der Roberta Lahabeck, der ja vielleicht Klimaminister wird, weil es wird ja jetzt auch wahrscheinlich ein Klimaministerium in Deutschland geben, kommen wir gleich noch zu. Da sagt jetzt also Robert Habeck, Russland scheint so eine Art Pokerspiel mit uns zu spielen, was das Gas angeht, meldet die Welt. Und er sagt, natürlich machen die hohen Gaspreise den Menschen zu Recht Sorgen, aber er sieht auch die amtierende Bundesregierung in der Pflicht, jetzt mit Moskau über Gaslieferungen zu verhandeln und hat die noch amtierende Regierung aufgefordert, jetzt mit Moskau endlich zu sprechen, denn die hohen Gaspreise bereiteten den Menschen zu Recht Sorgen. Das hat er im Bericht aus Berlin übrigens gesagt am Wochenende. Und er sagt, wir sind abhängig von Russland. Russland drosselt die Gaszufuhr, was definitiv nicht stimmt. Wir haben gerade gehört, die haben das Ding volllaufen lassen. Dann sagt weiter Robert Habeck, die Speicher sind nicht voll, die Nachfrage ist hoch. Die amtierende Bundesregierung sollte ganz schnell mit Russland reden, dass sich das jetzt ändert. Und aus Sicht der Grünen könne die umstrittene Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 wegen der europäischen Vorgaben noch keine Genehmigung für den Betrieb bekommen. Russland scheint, sagt Habeck, eine Art Pokerspiel mit uns zu spielen, aber das sei eine außenpolitische Frage, die die amtierende Regierung ja mindestens noch verhandeln kann.
Also ich weiß nicht, was der umstrittene zukünftige Klimaminister Habeck da gerade diskutiert, aber ich habe das Gefühl, er weiß selber nicht, was er da so wirklich erzählt, sondern er plappert da irgendwelche Narrative nach, die er irgendwo aufgeschnappt hat. Also erst einmal ist es so, dass Russland in diesem Jahr 40% mehr Gas an Europa schon liefert als vorher. 40% mehr, nicht weniger, sind die höchsten Gasimporte aus Russland, seit es überhaupt die Gasimporte von Gas gibt. Und auf der anderen Seite ist es so, wenn die Fragen nicht gestellt werden, warum ist denn zu wenig Gas da, warum sind die Speicher nicht voll? Ja, weil die einheimische Gasproduktion runtergefahren wurde und die Kohlekraftwerke abgeschaltet wurden. Denn wenn der Gaspreis irgendwann eine bestimmte Höhe erreichte und zu teuer werden drohte, dann hat man den Strom, denn Gas wird verstromt, interessanterweise, dann hat man kurzfristig auf Kohle umgestellt und hat damit die Nachfrage nach Gas reduziert und dann gingen die Preise wieder runter. Dieses Regulativ der Kohle, um damit die Gaspreise wieder zu senken bei Bedarf und umgekehrt, das hat man einfach durch eine völlig irrsinnige grüne Politik, die ideologisch geprägt ist und mit Sachverstand überhaupt nichts zu tun hat, schlicht und ergreifend abgeschafft. Und jetzt steht er da und sagt, die Russen würden ein Pokerspiel spielen. Ich glaube, man sollte einfach mal in die letzten Monate mal der Kommunikation zwischen Russland und Europa diskutieren, was über Nord Stream 2 alles geschrieben wurde, wie Russland im Prinzip ausschließlich gebasht wurde. Und dann fragt man sich mal, wer hier eigentlich ein Pokerspiel spielt. Es ist wirklich nur noch eine Aussage, die ich mit Verwunderung hier entgegennehme.
Verwundern tut auch die ausgeglichene innere Ruhe des SPD-Kanzlerkandidaten Olaf Scholz, der zu diesem Thema in der ZDF-Sendung Berlin direkt sich geäußert hat. Und er sagt, die Pipeline ist zwar fertiggestellt, aber jetzt gehe es darum, die rechtlichen Verfahren zu begleiten. Dabei handele es sich um ganz formale Prozesse. Ja, er hat offenbar jetzt die ganzen Alarmmeldungen noch gar nicht mitbekommen, dass das Gas knapp wird, dass der Strom knapp wird, dass jetzt schon angekündigt wird, dass Millionen Haushalte alleine in Deutschland keine Heizung haben könnten, wenn die Lage so angespannt bleibt. Das scheint ihn alles nicht zu interessieren, weil wahrscheinlich seine Heizung durchgehend laufen wird.
Ja, ich denke mal nicht, dass er sich da wirklich Sorgen macht. Also was wir hier merken, es ist vor allem nicht nur eine Frage von Verschwörungstheorie und einer Agenda, die im Hintergrund steht, sondern auch eine Frage schlicht und ergreifend der Inkompetenz derjenigen, die an den politischen Machthebeln sitzen.
Vielleicht ist es ja gar keine Inkompetenz, aber das wäre schon wieder eine Verschwörung.
Naja, die Inkompetenz, die braucht man schon, denn wenn einer beispielsweise die Zusammenhänge wirklich versteht, dann müsste er ja permanent lügen, weil er wüsste ja, dass die Realität anders ist. Und Lügnern sieht man normalerweise an, wenn sie lügen. Es gibt ja Lügner und es gibt Verlogene. Und die Lügner kennen den Kern der Wahrheit und sagen entgegen ihres eigenen Wissens die Unwahrheit. Das ist schon eine Kunst, die man beherrschen muss und charakterlich geeignet sein muss. Dann gibt es die Verlogenen, die glauben das selbst, was sie sagen. Das ist einfacher.
Aber das Erste ist ja bei Herrn Scholz, nach all den Affären da mit Warburg und so weiter auszuschließen.
Ja, ich weiß nicht, also ob er zu den Lügnern oder zu den Verlogenen gehört, kann ich nicht sagen, aber ich weiß nicht, ob ich überhaupt in eine dieser Gruppen sein möchte. Aber es ist eben halt tatsächlich so, wenn man sich diese politische Ära ansieht, dann stellt man fest, dass man die irgendwie in diese beiden Gruppen aufteilen kann.
Du magst sie einfach nicht.
Nein.
Okay. Ja, und dann gab es ja die russische Energiewoche, über die haben wir letzte Woche auch schon berichtet. Und da hat eine amerikanische Journalistin von CNBC, Frau Gamble heißt die gute Frau, sehr gut aussehend, hat versucht, Herrn Putin 2 Stunden lang zu grillen. Und zwar zum Thema Situation auf dem europäischen Markt für Gas und Strom. Thomas Röper von Antispiegel hat dankenswerterweise die Übersetzung für uns gemacht. Er sagt, 2 Stunden hat er nicht übersetzt, aber er hat versucht, die wesentlichen Teile herauszugreifen. Und wir lesen euch das deswegen vor, beziehungsweise besprechen es hier, weil ihr auch das wahrscheinlich in dieser direkten Übersetzung nicht in den Mainstream-Medien finden werdet. Und deswegen gehen wir mal ganz kurz hier in diese Übersetzung rein. Also Frau Gamble spricht Präsident Putin an und sagt, setzt Russland die Energie jetzt als Waffe ein? Und Herr Putin antwortet wörtlich, Russland setzt überhaupt keine Waffen ein, wie Sie vielleicht bemerkt haben. Was die Wirtschaft betrifft, wo setzen wir Waffen ein? An welchen Konflikten sind wir beteiligt? Was die Wirtschaft anlangt, so ist das vollkommen ausgeschlossen. Selbst in den schwierigsten Zeiten des Kalten Krieges hat Russland permanent, konsequent und unter voller Einhaltung seiner vertraglichen Verpflichtungen Gas nach Europa geliefert. Übrigens haben sich auch ihre Landsleute, die Vereinigten Staaten, seinerzeit gegen dieses Leitungen für Gasprojekt gewehrt. Die damalige Führung der Bundesrepublik, also hier ist die USA gemeint, sind die USA gemeint, beharrte jedoch darauf und hat das Projekt umgesetzt. Ach nee, das war jetzt die deutsche, Entschuldigung, ich wollte euch nicht durcheinander bringen. Die damalige Führung der Bundesrepublik Deutschland beharrte jedoch darauf und hat das Projekt umgesetzt. Es funktioniert bis heute und ist ein aktiver Bestandteil des Energiemixes in Europa. Und Röper erklärt nochmal, dieses Leitungen für Gas war eine der ersten Pipelines, die Gas aus der Sowjetunion nach Deutschland geliefert hat. Die USA haben damals mit allen Mitteln aber vergeblich versucht, dieses Projekt zu verhindern. Und Putin sagt weiter, sehen Sie sich an, was jetzt passiert. Europa produziert jährlich etwa 54 Milliarden Kubikmeter Gas. Aber im Vereinigten Königreich, in den Niederlanden und in Norwegen ist die Produktion rückläufig und sie wird aller Voraussicht nach weiter sinken. Gazprom allein produziert mehr als 500 Milliarden, also 10-mal so viel Gas. Die Produktion wächst und wird weiter wachsen, denn allein die Reserven von Gazprom liegen bei über 35 Billionen Kubikmetern Gas. Wenn man es global betrachtet, sind Russlands Reserven unbegrenzt. Sie haben globalen Charakter. Wir steigern unsere Lieferungen nach Europa auch unter den für uns heute schwierigen Bedingungen. Gazprom hat die Gaslieferungen nach Europa um 10% erhöht. Und insgesamt liegt der Anstieg der Gaslieferungen nach Europa bei etwa 15%, einschließlich von Flüssiggas. Denn auch der Flüssiggasexport ist auf etwa 13 oder 14% gestiegen. Er sagt, wir sind bereit, das weiterzutun. Ich möchte betonen, dass es keinen einzigen Fall gegeben hat, in dem sich unsere Unternehmen geweigert haben, Anfragen unserer Partner nach einer Erhöhung der Lieferungen nachzukommen. Er sagt, was die Partner bestellen, liefern wir. Ich möchte Sie auch auf die Tatsache aufmerksam machen, dass die Lieferungen von zum Beispiel US-amerikanischem Flüssiggas für Europa nach Asien gesegelt sind, als die Preissituation dort günstig war. Von allen ausgefallenen Flüssiggaslieferungen auf den europäischen Markt, das waren etwas mehr als 14 Milliarden Kubikmeter Gas in Form von Flüssiggas, entfällt etwa die Hälfte auf von US-Betreibern nicht geliefertes Gas.
Ja, das sind klare Aussagen. Wir hatten neulich darüber gesprochen, dass der vermeintlich große Freund jenseits des Atlantiks weitaus zuverlässiger wäre, ja, so sind ja die Aussagen nach dem politischen Mainstream, als unser direkter räumlicher Nachbar Russland, wenn man es aus europäischer Sicht betrachtet. Und wir sehen, dass plötzlich aber die Amerikaner gar nicht so zuverlässig sind und das Gas einfach höherwertig, das heißt teurer, nach China verkauft wird, anstatt nach Europa gebracht werden soll, wo es eigentlich geplant war, dort verkauft zu werden. Aber diese Unzuverlässigkeit der USA wird in keinem Medium auch nur ansatzweise diskutiert und hinterfragt, sondern man spricht dann von einem Pokerspiel von Putin aus bezüglich der Gaslieferung, wie es Habeck dann auf den Punkt bringen will. Und das ist natürlich eine Verkehrung der Realität.
Ja, und er sagt weiter, wer benutzt die Energie für einen bestimmten Zweck, wir oder jemand anderes? Wir erhöhen unsere Lieferungen, aber unsere Partner aus anderen Ländern, einschließlich der USA, verringern die Lieferungen nach Europa. Diese Dinge sind offen. Man muss nur im Internet nachsehen. Es ist alles da. Aber Sie sprechen von Anschuldigungen, dass Russland Energie als Waffe einsetzt. Das ist völliger Unsinn. Quatsch. Politisch motiviertes Geschwätz. Das ist unseriös und entbehrt jeder Grundlage. Der ist wohl ziemlich sauer.
Naja, man kann das auch verstehen, weil es ja wirklich die Wahrheit ist. Übrigens selbst die Bundesregierung in ihren offiziellen Schreiben, die aber nicht in den Medien landen. Wir dürfen nicht vergessen, was in den Medien landet, in den Massenmedien, die wir lesen oder zu lesen haben oder die wir um die Ohren gehauen bekommen wie einen nassen Lappen. Die halten uns ja nicht die Wahrheit als Mantel, in die man mal reinschlüpfen kann und sich mal reinfühlen kann, sondern der wird ihre eigene Wahrheit wie ein nasser Lappen um die Ohren gehauen. Und da wird es natürlich anders dann dargestellt. Und in internen Schreiben sagt die Bundesregierung sehr wohl und bestätigt, dass Russland ein absolut zuverlässiger Partner ist. Diese Zahlen und Daten liegen vor.
Ich bleibe noch kurz in diesem Text, weil es ist wirklich interessant, was Putin da sagt. Also der ist sehr ungehalten gewesen an manchen Stellen über die Unterstellungen, die ja tatsächlich nun seit Jahren eigentlich gegen Russland instrumentalisiert werden. Und er sagte, auch in diesem Gespräch mit dieser US-Journalistin Gamble, wir liefern kein Gas über Pipelines nach Europa. Sie werden in die Irre geführt. Also das hat sie gesagt, dass die Russen kein Gas liefern über die Pipelines. Und da sagt er, sie werden in die Irre geführt. Sowohl Sie, liebe Kollegin, als auch alle anderen, die aus solchen Quellen schöpfen. Wir erhöhen unsere Lieferungen nach Europa. Gazprom erhöht seine Lieferungen nach Europa. Und Russland insgesamt erhöht die Lieferungen nach Europa um 15%. Durch die Pipelines um 10%, die Flüssiggaslieferungen um 13%. Er sagt, wir liefern mehr nach Europa, nicht weniger. Wir erhöhen das Angebot. Aber andere Anbieter haben die Menge um 14 Milliarden Kubikmeter reduziert. Davon stammt die Hälfte der Kürzungen von US-Lieferanten. Und er sagt, meckerte sie nochmal richtig an, haben sie mir überhaupt zugehört, habe ich etwas unverständlich hier ausgedrückt, wir erhöhen. Und dann sagt er, außerdem erhöhen wir auch die Lieferungen Richtung Türkei über Blue Stream und Turkish Stream. So erhöhen wir die Lieferungen auf den Balkan, die gehen jetzt durch Turkish Stream. Und wir erhöhen die Lieferungen auf den bestehenden Routen. Wir haben sogar die Lieferungen über die ukrainische Pipeline erhöht. Die diesjährigen Lieferungen durch die ukrainische Pipeline gehen um 10% über unsere vertraglichen Transitverpflichtungen hinaus. Um mehr können wir nicht erhöhen. Er sagt, dafür ist dann zuständig, oder warum es nicht geht, weil die reparaturbedürftig sind und mehr kann da nicht durchgeschossen werden. Und er sagt eben, wenn man den Druck erhöht, dann kann die Pipeline explodieren und Europa wird die ganze Route damit verlieren. Die Ausrüstung ist dort zu 80% abgenutzt. Über 80%.
Tja, und da ist dringend natürlich ein Sanierungsstau, der dort da ist. Und nun ist man natürlich in der Ukraine, wie ich neulich auch schon sagte, sehr stark mit der eigenen politischen Situation beschäftigt und kommt überhaupt nicht dazu, die Infrastrukturen wieder in Gang zu setzen, sondern man setzt eher darauf, jetzt weiterhin zu bashen und die inneren Kriege und Unruhen aufrechtzuerhalten, die ja auch viel Ressourcen und viel Leid bedeuten. Man könnte eigentlich ganz in Frieden leben, und wenn die Ukraine sich wieder auf sich selbst besinnen würde und auch wüsste, wer seine Nachbarn eigentlich sind, und der russische Nachbar natürlich ein wirklich etablierter Nachbar ist. Und wenn ich jetzt sehe, dass die amerikanischen Einflussnahmen durch die Orangene Revolution dort nach wie vor ihr, ich möchte mal sagen, Wesen treiben, also man könnte es relativ schnell wieder zur Ruhe bringen, aber daran ist man offenbar auf der westlichen Seite, nämlich jenseits des Atlantiks, nicht interessiert.
Ja, Putin sagt, und ich möchte das nochmal klarstellen, wir sagen jetzt nicht, Wladimir Putin ist der Retter der Welt und der Beste der Welt, sondern wir bringen das hier, weil ihr es sonst nicht findet im Rauschen des Mainstreams. Und also er sagt nochmal, in den ersten 9 Monaten dieses Jahres sind die Gaslieferungen nach Europa um 15% gestiegen. Das Problem, sagt er wörtlich, liegt nicht bei uns. Das Problem liegt bei den Europäern selbst. Sie haben es nicht rechtzeitig abgerufen.
Ja, und diese 15%, die variieren natürlich zu meinen vorhin gesandten 50%, aber das bezieht sich auf das Vorjahresniveau. Ist immer eine Frage, über welche Zeiträume man hier spricht. Das heißt, Gazprom hat gegenüber dem Vorjahr um knapp 50%, 49, und ein bisschen tatsächlich die Lieferungen nach Europa erhöht.
Und Putin betont, dass er bereit sei, noch mehr zu liefern, aber dafür seien Bestellungen erforderlich. Wir sehen also, es fehlt an der Initiative Deutschlands und Europas, also nicht Europas, sondern der EU, die ja inzwischen die Sammelschlüsselzentrale in Brüssel ist. Und wenn die sagen, wir bestellen nicht, ja, dann hat Europa halt kein Gas und dann kann Europa auch nicht heizen.
Ja, natürlich. Aber da ist natürlich das Wirtschaftszerstörungsministerium in Deutschland in der Verantwortung. Das ist aber eine Zerstörung, die hier läuft, nämlich durch diese Klimadebatte und durch diese völlige Unkalkulierbarkeit in den Planungen derzeit, indem man sagt, nach dem Motto, wir wissen nicht, wann morgen aufgesetzt wird und wann morgen wieder, es heißt Shutdown oder wenn der Strom abgeschaltet werden muss, unter diesen Bedingungen kann kein Unternehmer planen. Die würden wahrscheinlich sofort anfangen, die Gasorder zu machen und zu sagen, okay, unsere gesamten Speicher auch für Industrie wird wieder vollgemacht, denn wir gehen jetzt wieder in eine Produktion rüber. Aber wir haben eine Politik, die eine Planbarkeit in Europa, speziell in Deutschland, unmöglich macht. Und aus diesem Grunde ist diese gesamte Aktion, dieses ganze Drama der Lieferung der halbvollen Gasreserven, die wir haben und all so weiter, all diese Dinge, die wir haben, politisch gemacht, politisch umgesetzt. Unter welcher Federführung, das ist die Verschwörungstheorie, das Ganze stattfindet, weil ich glaube nicht, dass die Politiker in der Lage sind, diese großen Strukturen überhaupt zu erfassen, und zwar intellektuell zu erfassen. Also muss es da eine übergeordnete Kraft geben, und das sind nicht die Wesenhaften.
Also Putin legt den Finger in die Wunde, nachdem die Journalistin ihn auffordert, zu sagen, dass es keine Versuche gebe, von seiner Seite höhere Preise jetzt zu erpressen. Und darauf antwortet er, unsere europäischen Partner, insbesondere die frühere Europäische Kommission, bestanden auf der Schaffung einer europäischen Drehscheibe, einer Börse. Und sie glaubten, dass der offene Markt ein Gleichgewicht des Gasangebots auf dem Energiemarkt schaffen würde. Wir haben ihnen immer gesagt, dass man sich weiterhin an langfristigen Verträgen orientieren sollte. Das ist ein anderes System der Preisfindung. Die Preisgestaltung bei langfristigen Verträgen ist an den Weltmarktpreis für Rohöl und alle möglichen anderen Erdölprodukte gebunden. Das sei kein Geheimnis, sagt Putin. Es handelt sich jedoch um ein marktorientiertes Preissystem, das wiederum an den auf den Weltmärkten notierten Ölpreis gekoppelt ist. Daraus kann nichts diktiert werden. Er sagt mehr noch, der Gaspreis ändert sich mit einer gewissen Verzögerung gegenüber dem Ölpreis über einen Zeitraum von 6 Monaten, was den Produzenten und Verbrauchern die Möglichkeit gibt, sich auf das Geschehen einzustellen und im Voraus gewisse Anpassungen vorzunehmen. Aber auf dem Spotmarkt, sagt er, wird der Preis anders gebildet. Er hängt vom Angebot und von einer Reihe schwer vorhersehbarer Umstände ab. Es gibt viel Unvorhersehbares. Er sagt, der Winter war kalt und lang, Gasspeicher wurden nicht gefüllt, die Windkraft ist ausgeblieben, die Preise in Asien sind gestiegen, das Gas für den europäischen Markt ging nach Asien. Die Gründe für den Preisanstieg auf dem europäischen Markt liegen offen zutage.
Ja, und die Argumentation ist völlig richtig. Interessant finde ich, dass Putin sich dafür rechtfertigen muss, selbst wenn sie versuchen würden, die Preise steigern zu lassen. Ich meine, jedes Unternehmen hat doch logischerweise ein Profitinteresse. Das ist übrigens die Motivation eines Unternehmens und versucht übrigens maximale Preise rauszuholen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dabei empfinde ich gerade diese russische Haltung noch als außerordentlich human. Warum werden eigentlich die Amerikaner nicht gefragt, warum sie ihr Öl gerade in China zu extrem hohen Preisen verkaufen und damit ihre eigentlichen Partner, nämlich die Europäer, wir sind doch die große Freundschaft, die transatlantische Achse, die muss doch immer funktionieren. Warum werden diese Menschen nicht hinterfragt und gesagt nach dem Motto, warum schickt ihr ausgerechnet das Öl und das Gas euren Feinden? Die Chinesen sind doch die Feinde. Wir denken an den Taiwan-Konflikt und so weiter. Da geht es einfach nur um Geld. Aber Herr Putin muss sich dafür verantworten, wenn es plötzlich heißt, dass die Preise steigen müssen. Diese Doppelmoral aus den Medien, das ist das eigentliche Problem, was wir haben. Wie sollen denn die Menschen je einen Einblick haben, die Zusammenhänge ansatzweise zu verstehen, wenn sie jetzt an dieser Stelle nicht mal diese Fragen beantwortet bekommen.
Ja, und ganz zum Schluss dieses wirklich langen und dankenswerterweise von Thomas Röper übersetzten Artikels, da heißt es, da versucht die Journalistin ihm noch mal ein bisschen Dampf zu machen und sagt, letzte Woche hat der stellvertretende russische Premierminister Alexander Nowak angekündigt, dass eine schnelle Beseitigung der regulatorischen Hürden vor dem Start von Nord Stream 2 zumindest kurzfristig die Gaskrise in Europa lindern könnte. Bitte sagen Sie mir, Herr Putin, ob Sie von Europa Signale erhalten haben, dass es den Prozess der Beseitigung administrativer Hindernisse beschleunigen kann, damit Nord Stream 2 so bald wie möglich in Betrieb gehen kann. Und Putin antwortet, nein. Ausrufezeichen. Im Gegenteil, wir sehen, dass die administrativen Hindernisse nicht beseitigt werden. Es gibt verschiedene Probleme im Zusammenhang mit dem dritten Energiepaket in Europa, das auch Nord Stream 2 regelt. Hier gibt es eine Reihe von Details, auf die ich jetzt nicht eingehen möchte. Es gibt sie, diese administrativen Hindernisse. Sie sind noch nicht überwunden, sie sind noch nicht beseitigt. Ich weiß, dass der Betreiber von Nord Stream 2 im Gespräch ist, auch mit den deutschen Behörden. Die deutsche Regulierungsbehörde muss die entsprechende Entscheidung treffen, was sie bisher nicht getan hat.
Ja, klare Worte. Und genau so kann man das auch erkennen, dass hier offenbar die Politik tatsächlich verachtend gegenüber ihren eigenen Menschen in Europa sagt, es ist uns völlig egal, die politische Taktiererei im Interesse bestimmter Gruppierungen, die darüber stehen in der Macht, die sind uns wichtiger als die Versorgung der Menschen, dass sie im Winter alleine nur einen warmen Raum haben.
Also wenn Europa frieren sollte und die Verantwortung irgendwann bei Deutschland festgemacht wird, weil die administrativen Hürden nicht überwinden konnten, ist es schon gerade wieder nicht gut.
Nein, passt aber ins Bild.
Ja, und dann in dem Lichte betrachtet, sieht man dann die Meldung, die T-Online veröffentlicht hat, auch ganz anders. Da heißt es in der Überschrift, EU warnt vor steigender Energiearmut. Die Energiepreise steigen, Millionen Europäer können es sich womöglich nicht mehr leisten, ihre Wohnung richtig zu heizen. Und diese Zahl könnte sich noch steigern, warnt der EU-Arbeitskommissar Nicolas Schmit. es gäbe bereits Millionen Menschen, die unter Energiearmut litten. Und er sagt, die könnte eben noch größer werden. Zwar könne die EU-Kommission den EU-Ländern helfen, die Auswirkungen der derzeit hohen Energiepreise für die Menschen zu begrenzen. Aber, das ist jetzt wirklich lustig, wenn es nicht so traurig wäre, es sei primär Sache der nationalen Regierungen, Maßnahmen zu ergreifen. Da sind die nationalen Regierungen dann wieder gefragt.
Ja klar, auch das passt natürlich dazu. Es führt in die völlige Verwirrung auf der einen Seite EU, auf der anderen Seite eben die Nation, gerade so, wie man es sich wünscht. Also ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt. Das ist das Pippi-Langstrumpf-Prinzip.
Ja, und jetzt kommt noch zum Schluss eine Meldung. Der IWF warnt, weltweite Staatsverschuldung erreicht ein Rekordhoch von über 88 Billionen US-Dollar. Mal abgesehen davon, dass diese 88 keine gute Zahl ist, ist ja ein Code eher, aber offenbar haben die das hier so ausgerechnet. Und das hat eben vergangene Woche der IWF mitgeteilt, dass die weltweite Staatsverschuldung in diesem Jahr auf 97,8% des weltweiten Bruttoinlandsprodukts geschätzt wird. Das sind 0,8% weniger als im Vorjahr, stellt aber immer noch einen Rekordwert dar, der auf die massiven, ja, heißt es so, fiskalischen Reaktionen auf die Covid-19-Pandemie zurückzuführen ist. Andreas, könntest du das für uns mal aufdröseln und erläutern, was das bedeutet?
Naja, also entscheidend ist ja erst einmal, dass die Welt verschuldet ist. Es geht hier um eine Weltverschuldung. Und wenn die Welt verschuldet ist, dann frage ich mich natürlich, bei wem? Bei Außerirdischen? Oder wo sind eigentlich die Gläubiger, wenn es auch Schuldner gibt? Und dazu ist es wichtig zu wissen, wie das mit dem Geldsystem funktioniert. Wir kennen ja in der Natur zum Beispiel gar keine Schulden. Wir kennen keine Minuskartoffeln, keine Minusäpfel, kennen wir alles nicht. Wir kennen nur ein Guthaben und aus dem kann man arbeiten. Und wenn das Guthaben alle ist, dann ist eben nichts mehr da. So einfach ist das. In der Finanzwelt gibt es eben halt auch Minus. Und dieses Minus in der Physik übersetzt, das ist mal mein Beispiel, nehmen wir mal an, wir haben einen Raum, da sind 5 Menschen drin und jetzt gehen 8 raus. Dann müssen 3 wieder reinkommen, dass der Raum leer ist. Ja, das verursacht bei uns natürlich einen Knoten im Kopf, weil es absurd ist. Aber das Geldsystem arbeitet genau damit. Entscheidend ist, wenn irgendeiner Schulden macht, und es geht um die Weltverschuldung, muss es ja irgendjemand geben, bei dem die Schulden aufgenommen wurden. Es hat also 2 Seiten der Medaille. Wir haben also nicht nur ein Schuldenproblem, sondern wir haben auf der anderen Seite ein Reichtumsproblem. Denn diese Schulden werden gemacht bei Gläubigern, die auf der anderen Seite sind, die nämlich jetzt diese Forderungen haben. Das heißt, wir könnten zum Beispiel über ein Forderungsproblem einiger weniger Menschen, die wir finden in den Kapitalsammelbecken, Goldman Sachs, BlackRock und so weiter und so fort, über die letztendlich die Schulden aufgenommen werden, nämlich in Form von Kapitalanlegern. Und dann wird das über Zentralbanken und so weiter gemacht in einem sehr komplexen Vorgang. Und so werden die Schulden immer weiter aufgebaut. Das bedeutet, wir müssen anfangen, uns die Frage zu stellen, wie kann man eigentlich dieses Problem lösen? Wenn es heißt, eine Weltverschuldung, hat zum Beispiel Deutschland Schulden bei Italien? Nee, hat Italien Schulden bei Deutschland? Wenn die das hätten, könnte man die Schulden ja gegeneinander aufrechnen, wären die Schulden ja irgendwann null. Aber wir haben genau hier dieses große Problem. Die Welt wird immer mehr verschuldet, das heißt, die Menschen werden immer mehr verschuldet, zugunsten einer immer kleiner werdenden oligarchischen Gruppe, die als Gläubiger fungieren. Und da sind wir dann in diesen großen Kapitalsammelbecken, woraus sich denn die NGOs speisen, woraus sich dann eine WHO speist oder auch ein IWF oder eine Weltbank oder eine Europäische Union, die EU. Das sind ja diese NGOs, die dahinter stehen. Das Problem wäre also relativ leicht zu lösen.
Ja, aber was bedeutet das für uns jetzt in der Konsequenz?
Das bedeutet für uns, dass wir uns dringend mit der Thematik überhaupt des Geldsystems und damit auch der Umverteilung der Werte auseinandersetzen. Es geht natürlich nicht nur um Geld, es geht um Werte. Und wenn nämlich einer die Ansprüche auf das Geld hat, dann möchte er natürlich auch als Gläubiger, wenn er Geld rausgibt, dann glaubt er ja, das Geld zurückzubekommen, aber dann sagt er, ich möchte gerne ein paar Sicherheiten haben. Wenn ich einen Kredit aufnehme, dann muss ich als Sicherheit zum Beispiel ein Grundstück geben oder mein Gehalt notfalls pfänden lassen, worauf man zugreifen kann, wenn ich meine Schulden nicht mehr bediene. Das ist letztendlich der Punkt und es muss verstanden werden, dass wenn der Staat Schulden macht, auch eine Sicherheit gegeben wird und das sind die Bürger und ihre Steuerzahlungen. Und diese Steuerzahlungen der Bürger entstehen durch die Arbeitskraft. Mit anderen Worten, die Arbeitskraft ist die Bürgschaft für die Staatsschulden. Und sowas nannte man früher Versklavung.
Ihr Lieben, lasst euch nicht versklaven. Wir sind schon wieder am Ende dieses Podcastes an dem schönen Montag angekommen. Bleibt im Vertrauen. Geht ins Gebet, wenn es euch nicht so gut geht. Und verbindet euch mit euren Helfern. Lasst euch stabilisieren und raus aus der Angst. Das ist das Wichtigste, was wir euch immer, immer, immer wieder mit auf den Weg geben möchten. Wir selber arbeiten auch mit Nachdruck daran, wissen, dass man manchmal hinten überkippt, aber aufstehen, Krone richten, weitergehen.
Ein schönes Schlusswort. Alles Liebe aus Kanada.
Bis später.